Fahrradio wird unterstützt von SRAM.
Willkommen bei Fahrradio Nummer 37 mit einem Standrundgang bei Derby Cycle. Bei der Eurobike 2013 waren wir mit Arne Suthoff, dem Pressesprecher von Derby Cycle, auf deren riesigen Stand unterwegs. Wir haben in einer der letzten Folgen sicher schon davon berichtet. Hier ist das komplette Interview vom 29.08.2013 zum Nachhören. Für diejenigen, denen der Name Derby Cycle nicht sagt, zu dieser Firma gehören die Marken Focus, Kalkoff, Rally, Univega und Rixel. Über den Mutterkonzern Pon sind außerdem die Marken Gazelle und Cervelo im Programm. Also macht's euch bequem und kommt mit auf unseren Rundgang.
Wir gehören seit Anfang des Jahres zum Pon-Konzern. Pon ist eine holländische Firma, sehr groß, ist das privat größte Unternehmen, 5 Milliarden Umsatz. Die haben uns letztes Jahr gekauft durch die Aktienübernahme. Wir waren eine Aktiengesellschaft in der Zeit, relativ erfolgreich. Alle wollten plötzlich unsere Aktien haben, was natürlich auch relativ klasse war. Wir sind, glaube ich, mit 11 Euro gestartet und sind dann mit 38 rausgegangen. Wir waren auch das erste Fahrradunternehmen, was im S-DAX war. Sowas gab es noch nicht in Deutschland. Eine schöne Geschichte, aber gut, wenn du viel Streubesitz hast, ist dann halt irgendwo mal das ganze Ding vorbei. Beziehungsweise Pon hat uns eine sehr gute Perspektive gebildet, hat gleichzeitig Gazelle gekauft und gleichzeitig Cervelo. So, und jetzt fanden natürlich so Synergien an, dass man gesagt hat, bei Cervelo in Europa wäre es sinnvoll, wenn Derby unterstützen würde, weil wir natürlich ein extrem gutes Netzwerk haben. Die beißen sich auch nicht mit Focus, weil Focus geht bis zu ein bisschen Preispunkt 6.500 bis 7.000 und da 6 Cervelo erst ein, also insofern ergänzt sich das wunderbar. Deswegen, wenn wir gleich reingehen, würdet ihr euch nicht wundern, links ist Gazelle, wir haben rechts Kalkoff, dahinter ist Focus und dann noch Cervelo. So, hier haben wir Univega, hier ist Rally. So, ihr seid so mitten in der Markenwelt, wir uns gerade drin. So, das ist so der Hintergrund. Das heißt, wir sind jetzt eine deutsche Tochtergesellschaft von Pon, aber vollständig selbstständig und produzieren logischerweise genauso weiter. Jetzt eine GmbH, nicht mehr eine AG. Und jetzt würde ich sagen, Okay. Gehen wir mal kurz rüber.
Die Pumpe sitzt leider am tiefsten Punkt des ganzen Schwimmbads.
Wie das aufgebaut ist, das ist dort hier. Das sind so die Bilder zu meiner Geschichte gerade. Also hier Gazelle, Rümserville. Dann sind wir da halt auch Focus und hier ist natürlich dann so. Das sind die Hauptmarken, die in diesem Bereich sind zu Derby Cycle gehören. Rüben eigene Halle, weil Rally natürlich und Univega noch auch sehr viel Platz brauchen. Eine eigene Halle drüben. So, vom Vorbereich hier auch wirklich alles dabei vom E-Bike und Non-E-Bike, wie wir es mal so schön nennen. Also ohne Motor, mit Motor, ganz klassisch. So, was wir gestern gefahren sind, bei unser neues Impulssystem, das ist ja, gehen wir am besten mal hier lang. Das ist im Prinzip das, was jetzt halt, also wir haben halt mit dem Impulssystem, das ist ein Mittelmotor, der erste, aber kurz vor, genau. Ja, ist ein bisschen viel Betrieb hier. Ist auch gut so. Das Impulssystem ist unser selbstentwickelter Mittelmotor. Haben wir 2011 auf den Markt gebracht, das war weltweit der erste Mittelmotor mit Rücktritt. Im Norden ist Rücktritt immer sehr wichtig. Viele ältere Leute hätten ganz gerne noch den Rücktritt zusätzlich zu den anderen zwei Bremsen.
Für meine Mutter reicht der Rücktritt. Aber die andere ist tabu, auf dem anderen Rad fährt sie nicht.
Ja gut, aber Rücktritt brauchst du halt beim E-Bike und beim Mittelmotor ging es nicht, bei Frontmotor alles kein Thema. Das heißt, wir haben den 2011 im März rausgebracht. War zu der Zeit eine sehr schöne Geschichte, weil die innerhalb von einem Monat war die ganze Produktion ausverkauft. Also der Bedarf war da. Wir arbeiten ja nur mit dem Fachhandel zusammen, wir verkaufen ja nirgendwo anders. Das heißt, du kriegst immer da sehr starken Feedback. Dementsprechend war auch der Bedarf da erkannt worden. So. Warum erzähle ich das? Das Ganze ist ein bisschen weiterentwickelt worden, weil wir haben unsere eigenen Entwickler auch hier. Viele von den jungen Jungs, die da draußen saßen, sind unsere Entwickler. Sehr junges Team, sitzen alle in Kloppenburg. Und die haben das Ganze jetzt mit dem Impuls 2.0, wie wir es so schön neudeutsch nennen, weiterentwickelt. Der hat ein paar interessante Features, jetzt mal abgesehen von den Anzeigen. Wichtig ist, er hat eine Schaltunterbrechung. Wir nennen das Shift-Sensor. Das heißt, wenn du eine Narbe schaltest unter Druck beim E-Bike, knarzt es natürlich, weil da Volllast drauf kommt. Und viele Leute können nicht schalten. Fangen wir vielleicht mal so rum an. Und wenn die unter Volldruck schalten, knarzt das Ganze natürlich und die Kette wird auch stark belastet. Dieser Shift-Sensor sorgt dafür, dass halt für einen Bruchteil der Sekunde das Ganze unterbrochen wird. Du auch den Fuß im Prinzip nicht von der Pedale nehmen musst. Ein bisschen blöd auch beim Pedelec, weil du dann einfach keine Kraft mehr kriegst. Logischerweise die Unterstützung ist weg. Sodass du halt ganz sanft schalten kannst. Ich weiß nicht, ob du gestern Impuls 2 gefahren hast.
Ich kann das bestätigen, ja. Also ich habe es tatsächlich nicht bemerkt. Also mir ist es nicht aufgefallen, aber der Entwickler, der dabei war, der hat mir das dann erklärt, woran das liegt. Und also ich meine, das gibt ja nichts Besseres, als wenn es einem nicht auffällt, oder?
Richtig. Und du musst natürlich auch bedenken, bei einer Zielgruppe, die zurzeit noch bei E-Bikes 50 plus 2 Drittel ist, ein Drittel ist jünger. Das dreht sich gerade aus verschiedenen Gründen. Das wird in 2 Jahren 50-50 sein. Ist es einfach wichtig, bequem zu fahren und möglichst wenig tun zu müssen. So, die wollen sicher fahren. Das ist auch das Argument, wo wir sagen, mit einem Sicherheitsrücklicht, mit 3 Bremsen. Der Rücktritt ist jetzt auch verkürzt. Das heißt, also früher hattest du einen Anstellwinkel beim Rücktritt, der war ein bisschen größer beim E-Bike, ich glaube 20 Grad. Jetzt sind es nur noch 10 Grad geworden, sodass du auch viel schneller bremsen kannst. Und wenn du dann auch noch vernünftig schalten kannst, wo du sowieso immer ungern schalten. Man kennt diese Bilder an der Ampel, wo etwas ältere Leute, aber auch normale Leute stehen dann plötzlich im 8. anfahren oder so.
Die stehen immer auf ihren Rädern, dann treten ja eh langsam.
Richtig, und das ist halt einfach eine Sache, da ist das hier eine sehr bequeme Unterstützung. So, wenn du dir das jetzt noch hier weiter anguckst, mit der Rücktrittfunktion hatten wir, das ist die Antriebstechnologie. Das Nahbedienteil ist halt auch so eine Sache, wenn ich natürlich ein E-Bike habe, möchte ich nicht die Hand vom Lenker nehmen und irgendwie auf dem Display rumfummeln und sonst was. Auch unterhalb des Displays finden wir ja nicht schön. Dementsprechend haben wir hier, ist ja das gleiche Mal, Nahbedienteil entwickelt, wo du hier Plus und Minus im Prinzip die ganze Zeit das Display bedienen kannst, ohne halt die Hand vom Lenker zu nehmen. Das heißt, ganz klassisch anmachen und du navigierst nur mit Plus und Minus. Auch ein absoluter Sicherheitsaspekt, den wir auch gemerkt haben. Das gibt es kleiner und als großes. Für ältere Leute ist es breiter und besser lesbar. Junge Leute wollen natürlich nicht so einen Klotz haben. Die haben dann das Angebot, das noch kleiner zu bringen. Das sieht man da oben, das eine ist das Big, das andere ist das Kompakt. Selbst das Kompakt kann man gut lesen. Displays haben immer ein Problem. Sie können meist in der Sonne schlecht gelesen werden. Gerade von älteren Leuten.
Kann ich.
Ist das jetzt auch gegen die Sonne geschützt, sodass du es gut ablesen kannst?
Kann ich dann das Rad aussuchen, ein Rad wählen und sagen, ich möchte klein, mittel oder groß?
Du hast die Wahlmöglichkeit. Du kannst halt gucken, was da möglich ist, sodass du es dann halt auch auswählen kannst.
Mhm. Hat das Rad eine Schiebehilfe?
Ja, das Rad hat eine Schiebehilfe bis 6 Kilometer, wie es in Deutschland erlaubt ist. Das heißt, also wenn du jetzt zum Beispiel Einkäufe hast oder Dameneinkäufe haben, kannst du hier das anmachen, auf die Plus-Taste drücken und das langsam anschieben.
Also ich finde Schiebehilfe super, gerade wenn du von der Bahn irgendwie hoch.
Ja, genau. Haben wir. So, wenn man sich jetzt anguckt, was wir damit gemacht haben, dann hast du ja gestern allein gesehen mit den Rädern, die wir gefahren sind, das sind nicht nur Wave-Rahmen, Tiefeinsteiger, da sind auch normale Trekking-Rahmen dabei und wir haben es halt auch im Mountainbike eingebaut. Das heißt, wir haben diese neue Plattform halt einer jungen Zielgruppe auch so ein bisschen erfahrbar gemacht. Weil wie kriegst du jetzt eine junge Zielgruppe? Jetzt kommen wir nämlich genau auf den Punkt. Diese Räder haben natürlich eine gewisse Dekore, die sind schon ein bisschen modern, aber sagen wir mal ehrlich, die meisten Räder, die noch verkauft werden, sind Silber, Anthrazit, Schwarz, sehr unauffällig. Wenn du auf junge Leute zugehen willst, musst natürlich, hast du mehrere Stellschrauben. Eine ist zum Beispiel hier die Dekore, wo du sagst, das ist im Prinzip das gleiche Rad, hat die gleiche sehr moderne Technik. Ich nehme eine sehr individuelle Ausstattung jetzt, ich nehme halt eine Retro-Linie. Brooks, ganz klassisch, ist der wirklich irgendwie ganz guten News-Look hier bei den Griffen. Und ich nehme einfach mal eine knallige Farbe. Das letztes Jahr in so einem Jeans-Blau, das hieß so. Das ist halt einfach ein schönes mittleres Blau gewesen. Hat sich unheimlich gut verkauft. Ich nehme natürlich noch eine Decke hier in der Farbe, dass es abgestimmt ist. Das ist so der erste Punkt, wo ich sage, damit kriegst du halt auch eine jüngere Zielgruppe. Auch als Männervariante im Diamantrahmen. Etwas andere Farbe wieder. Cremefarben kommt gerade auch bei weiblichen Fahrern extrem gut an. Das sind so Citybikes, weil du willst einen Hingucker haben. So, ja. Damit kriegst du, das ist so ein Punkt, mit dem du sehr gut eine junge Zielgruppe kriegst. Ein zweiter Punkt ist, du änderst die Geometrieform, also die Rahmenform. Die hast du gestern
wahrscheinlich. Ja, das hier wollte ich mitnehmen.
Gleicher Motor, 20 Zoll Reifen. Ein richtig schöner Stadtflitzer. Bist du schon gefahren?
Ja, auf dem Rückweg.
Also, ich fahre es total gerne, mir macht es richtig viel Spaß, ist der gleiche Motor drin. Du hast ein anderes Gefühl des Fahrens, weil du auch ganz anders sitzt. Du hast einen Speedlift da vorne, du kannst den Lenker relativ schnell mit einem Schnellverschluss senken und erhöhen. Insofern kannst du halt die Überstreckung, also kannst sehr sportlich fahren bei dem Ganzen. Du hast das gleiche System drin, auch mit Rücktritt und mit Freilauf. Aber ist einfach auch für eine jüngere Zielgruppe ein absoluter Hingucker. Ist sehr praktisch, du kannst die Pedalen halt wegklappen noch, du kannst es besser verstauen. So, dass du nicht klassisch jetzt, am Anfang dachte ich immer, das sieht ja aus wie ein Campingrad, was man früher mal an so einem Campingwagen dran gemacht hat. Das kann man hier natürlich auch ganz anders nutzen, aber auch die Zielgruppe ist auch dabei. Das heißt, du hast einmal die Farben, die du ändern kannst, du kannst die Geometrie ändern, Ja, und wenn du jetzt sportive Leute noch haben willst, dann kannst du im Prinzip den Motor, hier geht es ja sehr stark auch um Software. Man kann diesen Impuls kann man halt in 3 Unterstützungsstufen einstellen mit der Plus-Minus-Taste. Du hast aber als Händler noch die Möglichkeit, mit der Software nachzujustieren. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne einen besonders sportiven Fahrstil haben, dann hat er innerhalb der Motorsoftware mit seinem Analyseteil, was er hat, und das gibt es jetzt auch im Fahrradbereich, kann er noch nachsteuern, hat er noch Möglichkeiten drin, sodass das viel stärker greift. So, das heißt also, wir haben jetzt auch diesen Mittelmotor, ist es immer noch der Impuls 2.0, jetzt halt in Mountainbike auch noch eingebaut. Das zeige ich euch gleich beim bei Focus. Das ist dann eine Focus-Geschichte.
Ihr habt jetzt, habe ich gesehen, überall noch Dynamos drin.
Ja, Nabendynamos, genau.
Mittlerweile ist es doch erlaubt, wenn ich mich nicht täusche, die auch von der Batterie zu holen, die Licht, ja. Das Licht, aber
ja, es ist kurz noch. Ja. Also wir sind ja jetzt in der Entwicklung von 2015. Ja. Also wir finden Nabendynamo ganz klassisch immer noch ein sehr bewährtes System, was perfekt funktioniert. Aber wir überlegen uns jetzt auch andere Leistungen. Und wir werden auch überlegen, was wir da machen können in dem Bereich von der Ausrüstung her. Das heißt, da gibt es mir sicher die Überlegung für 2015. Wie weit die gediegen sind, müssen wir mit dem Techniker reden. Aber zurzeit bleiben wir erstmal beim Nabendynamo. Aber es gibt ja genug Lösungen. Man braucht ja nur einmal durch die Hallen hier zu gehen. Da gibt es ja fantastische Lösungen.
Da gibt es ja auch, ich kenne die Vorgaben nicht so genau, aber die sind auch nicht so ganz nah an der Praxis, oder?
Die sind noch nicht ganz freigegeben, weil das gewisse Systeme sind, die so auch noch nicht praktisch umsetzbar sind, da hast du recht. Im Detail bin ich aber auch nicht, aber ich hatte es über auch 2 Kollegen noch von dir gelesen, die sagten auch so, pass mal auf, so und so sieht es aus, das macht noch keinen Sinn. Alles Gründe für uns, wo wir sagen, wir bleiben erstmal beim Nabendynamo und gucken, dass wir das weiterentwickeln. Ja. Das ist, wie gesagt, das Impulssystem. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was wir noch haben. Wir haben natürlich auch noch den klassischen Heckmotor, der sportliche Ziermotor ist auch unser eigenes System, das haben wir mit dem Hersteller im Süden zusammen entwickelt. Impuls haben wir ganz allein entwickelt, das ist von Daum entwickelt. Daum ist eine 50%ige Tochter von uns. Sehr sportlicher Stil, um den Schwerpunkt halt auch hinzukriegen, haben wir hier natürlich auch mal wieder den Akku in der Nähe von dem Motor, also in der Nähe vom Tretlager gepackt, sodass du halt hier wirklich eine ganz gerade Linie und auch eine Gewichtslinie hast, weil gerade bei Heckmotor hast du ja ganz oft immer auf dem Unterrohr den Akku drauf sitzen, gerade bei sportiven Rädern. Sowas wie da zum Beispiel. Das ist ein Mittelmotor mit dem Akku, aber diese Akkulokation hast du ja auch, wenn du einen Heckmotor hast. Das heißt, das haben wir auch noch als neuen Heckmotor, der sehr sportiv halt auch ist.
Was mir positiv aufgefallen ist schon bei den Rädern jetzt, dass ihr ein Kalkoffrad scheinbar bauen wollt und nicht eins, wo sämtliche Komponenten verbaut sind. Also es ist irgendwie eine Kurbel, die gestaltet ist.
Das Rad soll an sich, wenn ihr es anguckt, das ist ein Kalkoffrad. Wir haben teilweise auch eigene Teile dran.
Eben, ne?
Und die auch, das die soll auch so erkannt werden soll.
Nicht einfach ein Aufkleber drauf oder so, sondern...
Also bei uns ist es ja so, das ist ein deutsches Rad, das ist ein Kalkoffrad und so muss es auch aussehen. Und wenn wir hier natürlich sowas wie den Nexus sind, dann steht es auch drauf so. Das ist okay, aber alles weiter versuchen wir in so einer Linie hinzukriegen, dass es auch klar erkennbar ist. Das ist übrigens da hinten das Kanzlerinnenrad, das hat Frau Merkel gekriegt fürs Kanzleramt, das ist da ganz hinten, das Trapez.
Ach, das war die Aktion, die
genau,
kürzlich
war. Genau, wo wir in Kloppenburg das übergeben haben. Wir haben halt der Kanzlerin ein Dienstfahrrad fürs Kanzleramt übergeben, damit sie halt auch sieht, dass Fahrräder im Bereich Elektromobilität viel, viel weiter sind als im Automobilbereich. Und das ist das Rad, das jetzt hoffentlich bald in Berlin bzw. im Regierungsviertel rumfährt. Das ist also das Originalrad. Gut, das ist die Geschichte. Ihr seht, wir arbeiten hier sehr viel mit Farben, um halt auch ein bisschen eine andere Zielgruppe anzusprechen. Hallo. So, was wir noch haben, ist natürlich, wir haben unsere eigenen Systeme, die für uns sehr wichtig sind, weil sie eben keine Blackbox sind. So ein Bosch-System ist schön und wir sind Vollsortimentler. Wir haben jetzt 500 neue Modelle pro Jahr. Das ist schon viel über die Marken hinweg. Sodass wir natürlich aber auch Bosch-Systeme anbieten, gerade auch das Mittelmotorsystem, das neue, das haben wir auch verbaut. Wir haben aber auch die Einstiegsmodelle noch mit dem Frontmotor, mit dem Groove, den hatte ich gestern zum Beispiel bei der... Den Groove, das ist ein Frontmotor. Den nennen wir Groove, das ist ein Frontmotor. Der ist grundsolide. Ich bin den gestern wieder gefahren bei dem Ride to Dinner, das macht schon Spaß. So, das ist halt ein Einstiegsmodell. Ja, ihr seht, wir haben halt von der Ausstattung hier sehr oft die hydraulischen, hier ist jetzt ein HS11, genau. Die hydraulischen Bremsen dran. Wir haben bei den Einstiegsmodellen fast keine Cantilever mehr, weil wir das als Sicherheitsproblem sehen, weil du ganz klar einfach bei diesen Rädern eine viel stärkere Bremswirkung haben musst. du hast einen Rückfall, also du hast ein Rücklicht, was, wenn du langsamer fährst, heller wird, ist auch ein Sicherheitsaspekt. Du hast bei diesen Rädern halt fast überall eine Federgabel, je nach Ausstattung, was auch für viele Leute in dem Bereich immer bequem ist. Das ist ein Komfortrad, das muss man einfach so sehen. So, und Tagfahrlichtscheinwerfer sind da jetzt bei heutzutage, sodass du im Prinzip wirklich ein sehr, sehr bequemes Fahrrad hast. Also wir sagen immer, ein gutes E-Bike kostet ab 2000 Euro. Das muss man einfach ausgeben.
Ja.
Dann hast du auch einen vernünftigen Rahmen. Wir haben jetzt eine neue Rahmengeometrie, wo wir halt angefangen haben, grundsätzlich alle Züge nach innen zu verlegen. Was früher auch nicht so modern war, fangen wir jetzt auch mit an. Das ist hydrogeformt, unter Wasserdruck, alles nach innen verlegt, ist viel steifer hier trotz der Aussparung, du sparst ein bisschen Gewicht. Wenn du dir anguckst, dass ein E-Bike heutzutage immer noch 25 Kilo wiegt, sind wir natürlich extremst bestrebt, das Gewicht zu reduzieren. Das ist Motor und Akku auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch eine Leichtbauvariante von unserem Impuls im Einrad reingebaut, wo leichte Laufräder sind und so weiter, Abroll, leichte Reifen, sodass wir jetzt auf 21 Kilo kommen. 4 Kilo ist schon mal was. Aber das Ziel ist natürlich, effektivere Akkus noch zu haben, die von der Dimension kleiner werden.
Habt ihr verschiedene Akkugrößen oder immer nur eine?
Verschiedene. Wir haben also beim Impuls 11, 15, 17. Der 17er geht laut dem berühmten, wir nennen es immer Drittelmix, das sind ja 7 verschiedene Kriterien, die ausmachen, wie die Reichweite definiert wird. Der ist bis 204 und die anderen gehen zwischen 140 und 180 Kilometer Reichweite. So. Nennleistung 250 Watt, logisch, mehr dürfen wir nicht. Die S-Pedelecs 350. So. Das sind im Prinzip so die Sachen, die wir haben. Akkugröße. Also Ampere ist natürlich auch mal logischerweise Symbol für die Reichweite. Wir haben gemerkt, dass mit 17 Ampere du halt natürlich einen starken Bedarf hast von den Leuten auch einfach. Weil komischerweise, subjektiv bei den Menschen immer noch herrscht, Mensch, wenn der Akku alle ist, bleibe ich stehen. Was völliger Blödsinn ist, was du aber ganz oft bei Leuten, die Neueinsteiger sind, einfach mal kurz erklären musst. Also das Rad setzt ja nicht aus dann. Ich bin ja gestern noch, mein Akku war ja leer, weil wir hatten irgendwie, glaube ich, bei dem Ruf hatten wir nicht vollständig aufladen können. Aber wir sind direkt nach den Testtagen ja losgefahren. Die Kollegen schaffen das so schnell nicht. Ich bin da ohne Akku gefahren, letzte 5 Kilometer. Also gut, ich fahre viel Fahrrad, logisch, das ist schon, aber das war nicht das Problem. So.
Ja.
Das sind so die Entwicklungen, die hier in dem Bereich sind. Wie gesagt, also Mittelmotor, unser eigenes System, Mittelmotor, Bosch-System, das wir auch natürlich verbauen. Heckradantrieb, Xion, Frontantrieb.
Cool. Ihr habt 500 Modelle oder Varianten oder ist das über nur Kalkoff oder?
Alles zusammen. Nee, nur Kalkoff wäre nicht schlimm, wäre toll, aber auch schwer zu handeln.
Also ich finde es aber trotzdem viel.
Ja, also ihr müsst Folgendes bedenken, wir haben im Jahr, haben wir im letzten Geschäftsjahr, wir sind ja keine AG mehr, insofern müssen wir nicht mehr publizieren, im letzten Geschäftsjahr haben wir 474.000 Räder verkauft. So, davon waren 104.000 E-Bikes. Zur gleichen Zeit wurden bundesweit 370.000 E-Bikes verkauft. Insofern haben wir fast ein Drittel davon verkauft. Wir haben Kapazitäten von ungefähr, aber in der Hochzeit auf 2 Schichten von 3000 Rädern pro Tag. So. Da kann aber dann alles bei sein. Da sind dann vielleicht mal auf der einen, wir haben 10 Produktionsstraßen, auf der einen Produktionsstraße können dann mal E-Bikes sein, daneben werden dann Carbon Racer gebaut von Focus und gleich daneben wird von Rixo vielleicht ein Non-E-Bike gebaut.
Das ist hier in Deutschland?
In Kloppenburg? Kloppenburg, ist alles in Kloppenburg. Das sind die alten Heinrich-Kalkoff-Werke, das gibt es seit 1919. Da gibt es auch die schöne Geschichte zu. Heinrich Kalkoff war halt ein Landbriefträger, der fuhr immer die Post aus mit dem Fahrrad. Hat aber immer Probleme mit seinem Rad. Als irgendwann mal wahnsinnig geworden ist, zu der Zeit dann in die Welthauptstadt des Fahrradbaus gefahren.
Ja?
Wow, nicht schlecht.
Wie hieß die?
Bielefeld. Nach Bielefeld gefahren und hat sich, also sehr beeindruckt, und hat sich Rahmen gekauft und hat die nach und nach zu eigenen Rädern aufgebaut. Und hat dann eine eigene Fabrikation in Kloppenburg aufgebaut. So, das ist die Geschichte dahinter. Die wurde dann immer größer, die Firma, logischerweise. Ist dann in den 2000, glaube ich, oder 2001, ist die fast insolvent gegangen. Jetzt ist es sehr schlecht. Dann hat die Dörbel-Gruppe das übernommen, britisch-amerikanische Investoren. Und dann ist die Firma nach und nach gewachsen. Wir haben dann die Marke Focus dazu gekriegt. Die ist ja durch Mike Kluge gegründet worden, mit dem haben wir dann zusammengearbeitet. Wir haben Kalkoff wieder aufleben lassen, wir haben die Marke Rixel dazu genommen. Dann kam Univega Rally dazu, die Rally-Gruppe war bei uns auch engagiert, das ist so der Hintergrund. Wir haben die Markenrechte für Rally in Deutschland, Österreich, Schweiz. Die anderen Rallyes weltweit werden über Rally Nottingham gemacht, die gerade an Axel verkauft wurden. Axel ist ja der Riesenfahrradverbund aus Holland, auch wieder Holland. Da ist dann so wie Noah Steiger bei, mit High Bike, da ist Herkules bei.
Ich habe eine 2-Minuten-Frage, passt das?
Gerade ein bisschen schlecht, sonst fragen Sie kurz am Empfang, die geben Ihnen jemanden davor.
Jetzt haben Sie mich wirklich bewarten lassen, ohne das zu sagen.
Sie haben mich ja nicht gefragt. Gut. Das heißt also, es gibt also Rallye halt auch bei uns, aber für den deutschen Bereich. Das heißt, wir haben auch das Impulssystem logischerweise auch für Rallye-Räder eingebaut. Die haben ein etwas anderes Design, die sind sehr britisch natürlich. Das werdet ihr gleich auch sehen. Aber der Antrieb ist natürlich identisch, das sind einfach die Synergien, die da sind. Das heißt auch gerade, was ich sagte, wenn wir einen Impulsmotor sportiv machen und wir bauen das in den Fokus ein, das macht natürlich Sinn. Der hat natürlich eine andere sportliche Abstimmung. So, und das ist im Prinzip der Hintergrund. Deswegen produzieren wir alles in Kloppenburg. Sehr große Fabrikation, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr in meiner Nähe seid. Sehr viel Handarbeit, also wir kriegen auch im Prinzip, wenn man sich das Rad mal anguckt. Der Rahmen kommt unlackiert aus Asien, da kommen die alle her. Da kommt man heute nicht dran vorbei. Das sind aber die Spezialisten im Carbonbau und im Alubau. Die kommen im Prinzip nackt an, kriegen bis zu einer sechs verschiedene Farbschichten. Der Unterlack ist ein Pulverlack. Da drauf kommt nachher Nasslack. Das zusammen zu verarbeiten, war mal einer der ersten, die es gemacht haben. Wir kommen bis zu 6 Schichten drauf. Mhm. Die Dekore hier werden per Hand geklebt. Also wenn wirklich Damen, die haben Monitore, da stehen die Klebepunkte drauf. Die haben pro Modell dann die Klebepunkte. Das sind bis zu 2. Das will ja dann auch mancher, also beim Rennrad ist es ja so, da ist ja viel mehr drauf. Da steht dann Shimano und da ist ja mehr irgendwie auch das Wichtige halt. Ne? So, das heißt, die kleben das mit der Hand drauf und da kommt natürlich noch eine Klarlackschicht drauf. Ziel ist es, wenn du dagegen haust irgendwo, dass das Ding eine Beule hat, aber der Lack nicht abreißt. Das ist das, was da gemacht wird. Wir bauen teilweise eigene Teile natürlich. Die Züge werden bei uns noch selbst gemacht. Wir haben ein riesengroßes Testlabor, wo wir halt grundsätzlich alle Teile, aber auch das Gesamtrad nochmal testen über die Norm, was wir müssen. Das heißt, so schöne Rollstände, da werden Carbonrahmen, werden mal so am Falltest unterzogen. Das läuft alles zentral in Kloppenburg. Und von da aus werden dann die Räder entweder verschickt oder direkt an den Fachhandel geschickt. Wir haben die ganzen Testjungs da, die oben in ihrem Büro sitzen. Das ist also wirklich mitten auf dem Land. Deswegen gibt es übrigens auch natürlich in Stuttgart jemanden, weil da gibt es ein bisschen mehr Werbung. Das ist der Hintergrund. Aber im Prinzip ist es ein Produkt made in Kloppenburg. Das bei den E-Bikes jetzt vielleicht dazu. Die Farben, wie ihr seht, sind immer noch relativ gedeckt. Dafür steht Kloppenburg auch für klare Linien eigentlich. Es gibt halt bei den E-Bikes diese Linie natürlich mit der Tasman-Gruppe drüben, die wo mehr Farbe drin ist. Hier ist es halt doch mehr gedeckt. Du hast halt hier auch mit dem. Das zeige ich noch weiter. Mit dem Impuls Speed eine Weiterentwicklung von dem Impuls 2.0 auf 45 Stundenkilometer. Auch das ist möglich mit dem neuen Motor. Hatten wir gestern auch dabei.
Ja.
Die gingen ganz gut. Bist du gefahren?
Nee, bin ich nicht gefahren, aber ich wurde überholt.
Ja, wir hatten den Vassilis von Rauch da, der irgendwie extrem gut das Ding Test gefahren hat. Bisher war immer so Speed Pedelec, war immer eine Geschichte. Panasonic hatte einen Motor früher, das haben wir auch verbaut. Bosch hat natürlich einen. Wir haben gesagt, wir möchten das Potenzial einfach nutzen, weil wir denken, dass natürlich auch eine gewisse Zukunft in den S-Pedelec steckt. Die haben noch 6% vom Marktanteil jetzt, was verkauft wird. Wir gehen davon aus, dass es mehr wird. Und wir möchten gerne ein eigenes System haben, wo wir reingucken können. Dass wir das jetzt als Speed Pedelec weiterentwickelt haben, sieht man natürlich sofort am Außenspiegel und an dem Kennzeichenhalter, was in Deutschland natürlich nötig ist. Gibt es nur mit Freilauf, weil Rücktritt ist nicht erlaubt in Deutschland bei Speed Pedelecs. Darf auch innerorts muss auf der Straße und außerorts muss, glaube ich, innerorts auf die Straße, außerorts muss auf dem Fahrradweg, so rum war es, glaube ich, andersrum war nicht erlaubt. Hat gewisse Kriterien, so dass wir hier halt auch ein Potenzial sehen. Das hier wird wiederum bei Kalkoff in Trekkingrahmen natürlich stark verbaut, aber auch wieder bei Focus in Mountainbikes. Mhm. Das ist so die Entwicklung. Das heißt also, wir haben den Impuls 2.0 klassisch verbaut bis 25, als Speed Pedelec 45. Und die dritte Variante ist die pulsmessgesteuerte, die zeige ich euch da hinten. Impulsmotor, der über ein Pulsmesser gesteuert wird. Warum machen wir sowas? Es gibt natürlich die Zielgruppen im E-Bike-Bereich, segmentieren sich immer mehr. Es werden natürlich immer mehr, aber es gibt auch immer mehr spezialisierte Segmente. Jetzt, wie gesagt, Fully Mountainbikes ist so ein Segment, wo wir sagen, da passiert sehr viel. Aber es ist natürlich im Rahmen einer Zielgruppe, die natürlich zusammengenommen der, zu der Segmente sind es viele, aber die zersplittern sich halt auch so ein bisschen, bauen sich dadurch raus. Wir haben gesagt, viele Leute möchten gerne Radfahren, haben aber ein bisschen Angst, dass sie dann zu viel fahren, zu wenig, die möchten eine Kontrolle drin haben. Manche Menschen, die auch vom Arzt vorgestellt sind, die sagen so, Mensch Junge, du musst mal aufs Rad steigen. Ja, was denn? Ja, ein E-Bike. Ja, wie stelle ich denn das ein? So. Oder Menschen, die vielleicht Probleme hatten, gesundheitliche Art, wo der Arzt sagt, pass mal, du musst jetzt Fahrrad fahren, jetzt kommt das Schwierige, du hast aber bitte einen Sollpuls von, keine Ahnung, 120, pass auf, dass du einhältst. Kann keiner was mit anfangen. Also viele Leute, die halt verunsichert sind. Insofern haben wir gesagt, wir entwickeln jetzt dieses Impuls Ergo. Du schnallst dir im Prinzip einen Brustgurt um. Der Brustgurt sorgt dafür, der sendet permanent deinen Puls. So, du hast vorher eingestellt deinen Sollpuls und eine Trittfrequenz, weil das Rad hat eine Novinci Harmonie, eine Automatik. Weil wenn Menschen verunsichert sind, ist Schalten ein Stressfaktor. Also nicht nur Schalten nicht können, sondern Schalten ist dann auch ein Stressfaktor. So, das heißt also, du stellst dir deinen Puls ein, deinen Sollpuls und sagst, wie der maximal hochgehen darf. Der Motor regelt das dementsprechend ab, nach dem, was der Pulssensor an die Sensoren sendet. Das heißt also, er wird immer dafür sorgen, dass er genug Kraft zugibt, dass du halt nicht darüber kommst. Wenn du aber nicht da, wenn du drunter bleibst und nicht höher kommst, zieht er aber auch die Energie weg. Das geht in beide Richtungen. Sodass du halt wirklich in diesem Rahmen auch fährst. Also er kann beides sehen. Du kannst halt, wie gesagt, über die Trittfrequenz auch deine Harmonie schalten. Wenn du drüber gehst, macht er ein Signal, sodass du auch genau weißt, dass du halt drüber bist. Eigentlich perfekt für Menschen geeignet, die vielleicht dann, wenn sie in der Reha sind, im Ergozentrum unten im Keller mal so auf dem Ergometer strampeln müssen. Hiermit können sie rausgehen mit ihrer Familie fahren. Sie sind absolut sicher. Das Ding ist, über den Puls wird immer gesteuert. Und wenn sie normal ausfahren wollen, sind sie gesund. Also wenn sie kontrolliert trainieren wollen, ist es auch gut. Aber sie nehmen den Ergo-Modus raus und haben ganz normales Impulsverbot. Absolut neue Zielgruppe in diesem Bereich.
Und was sagt da die Kasse zum Beispiel?
Ja, das ist noch nicht als medizinisches Instrument zugelassen. Das ist verdammt schwierig in Deutschland. Wir arbeiten da noch dran, sind noch in der Diskussion, weil das gab es, das ist halt das erste serienmäßige pulsmessgesteuerte E-Bike. Das ist schon schwierig.
Es ist ja schon auch Geld, was da natürlich für die Gesundheit ist, einem das vielleicht wert, wenn man es nicht hat, hat man es nicht.
Nee, das ist richtig. Aber wie gesagt, es ist halt beides möglich mit dem Rad. Du kannst ganz normal mitfahren, aber du kannst auch steuern. Ja, es hat natürlich ein bisschen Preis mit 3,3. Das liegt aber auch daran, dass du natürlich andere Art von Sensoren hast, zusätzlich zu dem anderen, die natürlich halt diese Verbindung sicherstellen müssen. Das Display hat auch andere Empfangsbereiche zusätzlich noch. Du siehst dann ein pumpendes Herz. Also du hast halt wirklich alles genau abgebildet. Du hast übrigens sonst genau die gleiche Steuerung hier.
Also ist das Bluetooth eigentlich?
Das ist Bluetooth, ja.
4.
Ja. Oh, das ist eine gute Frage, ob es Bluetooth ist. Ich gehe davon aus, ja. Das also, müsst ihr mal einen Techniker fragen, ja.
Bitte?
Du müsst den Techniker fragen, ob es Bluetooth 4 ist, aber es ist auf jeden Fall Bluetooth, ja.
Okay.
So, ist auch sehr gut im Markt angekommen, muss ich sagen. Wenn man es fährt, gerade auch so einen Berg hoch, wir haben das mal getestet, Dammer Berge, wenn man nicht so viel Berge, Dammer Berge ist dabei Osnabrück. Hervorragendes Rad. Also wir haben das zusammen auch gemacht mit der Uni Erlangen. Da ist ein sportmedizinisches Institut. Haben dazu eine Funktionsstudie gemacht, weil wir gesagt haben, wir können das zwar auf den Markt bringen, aber wir möchten gerne eine wissenschaftliche Institution auch damit einbinden. Das war dann halt die Uni Erlangen. Da hat der Professor Dr. Lochmann hat da jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung mit Probanden gemacht, um halt auch zu testen, dass es auch wirklich 1A langfristig funktioniert. Weil man kann ja mal vieles auf den Markt bringen, aber man muss natürlich auch irgendwo die Nachhaltigkeit nachweisen können. Das heißt also, die untersuchen gerade mit einer Funktionsstudie jetzt gerade, dass das auch genauso funktioniert. Ich komme gleich nochmal auf deine Frage zurück. Wir arbeiten auch mit medizinischen Institutionen zusammen im Raum Osnabrück. Das heißt, ich denke, wenn man da eine gewisse Datenbasis an Erfahrungswerten hat, kann man auch ganz anders agieren gegenüber Krankenkassen.
Gibt es da auch Schnittstellen nach draußen? Kann ich das anzapfen?
Nee. Inwiefern?
Na, wenn ich...
Dass ich als Arzt das auslesen kann.
Als Arzt oder als Benutzer. Ich zum Beispiel verwende am iPhone eine App, die heißt Runkeeper.
Ja.
Und da zeichne ich alle meine Routen auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Fahrrad hätte, fände ich das spannend. Es gibt ja so eine Quantified Self-Bewegung. Hast du vielleicht schon mal gehört? Die messen alles. Die messen Kaffeekonsum und Puls und so. Und da wäre das natürlich, da wird es gut reinpassen.
Das stimmt, aber nee, das ist hier noch nicht vorgesehen. Aber wir müssen mal gucken, wie es jetzt auch weiterentwickelt wird. Das später auslesen zu können, ist mit Sicherheit eine Option, definitiv. Also das mit dem Schrittmesser und so weiter habe ich auch schon von den Apps gehört. Man muss einfach mal gucken, wie der Bedarf da ist. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, wie reagiert der Handel da drauf. Der ist bis jetzt sehr positiv, wie wird das auch verkauft. Das ist auch sehr positiv, weil die Presse auch sehr gut aufgenommen hat. Und dann diese wissenschaftlichen Sachen, die wir gerade am Laufen haben. die dauern einfach einen Tick. Da die Fahrradindustrie natürlich immer in Saison denkt. Und wenn ich schon sage, 500 neue Modelle pro Saison, dann ist es nicht alles Neuentwicklung, aber da sind halt schon neue Anbauteile dann etc. Muss man halt einfach jetzt mal gucken, was in ein, zwei Jahren ist. Unser Ziel ist es natürlich, irgendwo auch ein Rad zu haben, was auch Krankenkassen unterstützen. Es gab ja mal diese schöne Kampagne auch über die Tageszeitung E-Bike auf Krankenschein. Warum nicht?
Habe ich noch nicht gehört.
Nee, doch, gab es mal. Also es haben, als das rauskam, mehrere Zeitungen auch darüber geschrieben, ob man das nicht auf Krankenschein kriegen könnte.
Ah, okay.
Und haben auch mal nachgefragt bei Krankenkassen. Man muss aber bei der Sache eins sehen. Wir sind natürlich die Fahrradindustrie, so nicht so wie die Automobilbranche. Da muss man natürlich auch viel mit verschiedenen Institutionen in Kontakt bleiben. Wir haben eine, ihr kennt natürlich die ZIV, wir haben einen Branchendienst, der ist mit Sicherheit anders aufgestellt als irgendwie vielleicht ein ADAC oder andere Lobbyisten verwendete Automobilindustrie. Ich sag mal, die Schlagkraft ist anders. Und solche Themen musst du einfach platzieren können und immer wieder nachhaltig platzieren.
Mit dem Platzieren und Autoindustrie, über die etwas über 100 Jahre, seit sich die Autoindustrie entwickelt hat, haben sich ja auch die Preise gewaltig entwickelt. Es kauft ja kaum jemand ein Auto, die werden ja alle geleased. Wie ist es bei euch als Firma? Weil es gibt ja Leasrad zum Beispiel, solche Firmen. Gibt es Gedanken, als Derbycycles Leasingangebote zu machen? Eine Derbycycle-Bank? Oder
nein, also erstmal so nicht, weil wir machen es ja alles über den Fachhandel. Wenn, dann binden wir es über den Fachhandel. Dann müssen wir uns den Fachhandel damit reinbinden. Wir gucken uns alle Modelle an. Wir kennen auch die Anbieter, die du gerade genannt hast. Mit denen sind wir auch in Gesprächen. Aber es muss einfach eine Lösung sein, wo natürlich auch der Fachhandel von profitiert. Vielleicht den Service da übernimmt und so weiter und so fort. Aber Überlegungen gibt es da mit Sicherheit und in Diskussionen ist man auch, muss auch mal gucken, wie es angenommen wird. Gerade auch mit der Geschichte über Dienstrad, dass er jetzt gleichgestellt ist steuerrechtlich, sind da mit Sicherheit Überlegungen da, aber zurzeit ist noch nichts Konkretes.
Nee, weil einfach die E-Bikes ja Qualität kostet.
Ja, klar.
Und dann überlegt man sich halt vielleicht zweimal oder länger oder wie auch immer. Hm. Oder wie, oder sind die Geldbeutel offen?
Geldbeutel offen kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Hier geht es einfach darum, dass die Zielgruppe natürlich sich bewusst auch für ein E-Bike entscheidet. Das überlegen sie sich auch eine Zeit lang. Sie fahren sehr viel Probe. Ein E-Bike wird nicht so von der Stange weggekauft. Da fährst du Probe. Du willst dieses Rückenwind-Erlebnis selbst erfüllen und kommst da auch in die Überlegung. Wenn du eine 50-plus Zielgruppe hast, die es kauft, kannst du davon ausgehen, dass mit Sicherheit auch eine Gruppe von ist, die solvent ist. Und andersrum ist das eigentlich für das Produkt, was du jetzt auch wirklich an Innovation da drin hast und auch an Qualität und Nachhaltigkeit, eigentlich finde ich ein sehr fairer Preis, wenn du bedenkst, was ein normales Carbon-Rennrad kostet, was eine einigermaßen vernünftige Ausstattung hat und dann auch vielleicht 4-5 Jahre im Dauereinsatz ist.
Nee, ich kann das gut nachvollziehen, aber es ist trotzdem bei manchen Leuten ja immer noch der Kleinwagen im Hinterkopf, was allerdings Käse ist. Weil die Kleinwagen kriegt man hinterhergeschmissen mittlerweile.
Ich glaube ganz einfach, weil er viele Fahrten halt in Deutschland mit dem Auto halt wirklich unter 10 Kilometern sind. Und wenn du dabei denkst, ist das E-Bike einfach eine wunderbare klimaneutrale Alternative. So, wenn man sich jetzt das Ganze mal ausrechnet, wenn ich jetzt vielleicht einen Kleinwagen habe, diese ganzen Kleinwagen von Matisse über i10 oder wie die ganzen heißen, oder vielleicht auch nur einfach so ein Fox, dann ist das natürlich auch eine viel bessere Alternative, die halt auch viel gesundheitsfördernder ist. So. Ja, natürlich, es kann mal regnen und man hat auch mal im Winter vielleicht da keine Lust zu, aber selbst dann gibt es ja noch eine Alternative. Und wenn man das allein vom März vielleicht bis Herbst durchfährt, tut man unheimlich viel halt auch für den Körper. Und das ist halt eine Sache, da ist wirklich gerade das E-Bike eine absolute Alternative. Das S-Pedelec zum Beispiel mit 45 oder auch schneller vorankommt, ist auch für Pendler eine gute Alternative, die mal 25 Kilometer fahren wollen. Sodass du erstens das hast und zweitens, wenn du das dann mit dem Intermodalverkehr machst, mit Bussen noch drin, Beispiel Kopenhagen. Wir hatten mal eine Konferenz in Barcelona, die von der Fahrradbranche her irgendwie von uns auch halt fokussiert wurde. Da war der ehemalige Bürgermeister von Kopenhagen, Klaus Bondam. Der war zuständig für den Fahrradverkehr und den Ausbau in Kopenhagen. Wenn man sich jetzt Kopenhagen anguckt, der hat ein schönes Modell vorgestellt, eine große Fahrradautobahn, ein Verkehrswegenetz, was völlig unabhängig teilweise ist von dem Autoverkehr. Das ist ganz interessant eingerichtet. Die haben im Prinzip eine Art Fahrradhighways, die zentral an den ganzen Stadtgrenzen sind und direkt in die City reinführen. An diesen Stadtgrenzen sind genau die Schnittpunkte zu den Schnellbahnen. Die Schnellbahn, in der Schnellbahn kannst du umsonst dein Pedelec sonst wie mitnehmen, sodass du halt als Pendler eine unglaubliche Attraktivität hast, um halt mit dem Rad reinzufahren. Das heißt, du fährst zu dem Punkt hin, steigst in die Schnellbahn, hast da vielleicht 10 Kilometer gefahren, 20, tust das in die Schnellbahn noch rein und dann kannst du auf diesen, ich sag immer noch Highways, weil die Bilder, die waren extrem breit, die Wege, kannst du bis in die Innenstadt fahren. Das ist so die Zukunft. Also darum geht's. Was hier bei Rädern natürlich noch wichtig ist, in der Preisklasse, das darf man nicht vergessen, Infrastruktur ist immer eins, Verwahrmöglichkeiten ist das zweite. Weil natürlich ist es ein Wertgegenstand und der natürlich auch irgendwie attraktiv ist für Vandalismus und Diebstahl ganz klassisch. Das heißt also, wir fordern von Derby natürlich auch von der Bundesregierung zu sagen, sorgt auch mal für vernünftige, sichere Verwahrmöglichkeiten an den Bahnhöfen. Vielleicht kann man da auch eine Akkuladestation reinbringen und so weiter und so fort. Das gibt es schon in anderen Städten, in Amsterdam sehr stark. In Barcelona gab es das auch über ein Verleihsystem. Über sowas kann man mal nachdenken. Wie gesagt, Fahrradweg ist eins, das ist das zweite. Wir können mal kurz dazu vorgehen.
Ja, also unser Bürgermeister, unser Grüner in Stuttgart jetzt, der möchte ja das ein bisschen vorantreiben. Ich hoffe, dass er es durchkriegt.
Ja, aber ich glaube, dafür ist auch einfach... Das ist der gleiche Motor.
Ah ja.
So. Umgedreht.
Sieht ganz anders aus.
Im Rahmendreieck alles untergebracht, sowohl den Dämpfer halt als auch den Akku. Hatten wir gestern auch eins mit. Das ist das Strom von Focus. Das ist eine klassische Fully-Geometrie. Also das fährt.
Das war schnell weg gestern.
Das stimmt. Das kann man ohne Motor wie ein klassisches Fully fahren, hat die gleichen Fahreigenschaften. Das flext halt auch genauso. Ist halt dadurch, dass die Schale hier hart ist, auch geschützt gegen Aufstoßen. Das heißt also, der Arm ist hier geschützt. Damit ziehst du dir eine sehr sportive Zielgruppe ran. Gleiche Display, gleiche Bedieneinheit. Fährt sich wunderbar. Ich bin das als S-Pedelec gefahren. Ich bin da ganz locker auf 50 mitgekommen. Fährt sich aber halt... Sekunde gerade. Oh, ich muss gerade rein. Das ist halt, deswegen ende ich hier auch immer ganz gerne, weil das hat einen 27er, wie ihr auch seht. Also jetzt kommen wir zu den Laufradgrößen. Ist am Mountainbike-Bereich ja auch gerade das große Thema. 29er gekommen vor, ich muss mir über 3 oder 4 Jahren, das genaue Jahr weiß ich nicht mehr. Ich glaube 3 Jahre kam.
Zumindest ernsthaft.
Ja, genau. Da haben wir auch mit angesetzt. Wir haben jetzt halt sehr viele 29er, gehen jetzt aber auch auf die 27,5. Bei uns wird über kurz oder lang mit Sicherheit das 26 rausrutschen. Mhm. Das sind jetzt noch die Preiseinstiege, wo noch 26 ist. Aber bei uns bauen wir jetzt im Prinzip, das hieß letztes Jahr noch 650B, jetzt nehmen wir 27,5. Reifengröße ist die gleiche, ist ein 26er Rahmen mit größeren Reifen drin. Beim Hardtail wird hinten der Steg rausgenommen. Hat halt nach unserem, kann ich gleich mal zeigen, hat halt bei uns halt den Vorteil, dass es erstmal die Ablaufeigenschaften hat wie ein 29er, ist fast genauso schnell. Und nebenbei auch ein bisschen flexibler im Trail ist, was ein 29er manchmal ein bisschen schwieriger macht. Klassisches Hardtail, Carbon-Hardtail, 27,5, das meinte ich mit dem Steg, das 26er hatte hier noch einen Steg.
Okay.
So, um die Lauffreiheit auch zu garantieren, ist der rausgenommen worden, die Stabilität ist ein bisschen verstärkt worden in diesem Bereich. Fahre ich auch selbst, tolles Rad, ist unheimlich flexibel im Trail, also sehr gut lenkbar, in verschiedenen Ausstattungen überhaupt, zeigt aber halt in dem Moment auch, dass es für uns wichtig ist, am 27er-Bereich, 27,5-Bereich als die Zukunft weiter zu agieren. Und wenn ihr euch einfach umdreht, das sind die 29er, das ist halt auch ein sehr starkes Segment, das seht ihr allein schon von der Präsenz her. Ist auch gut bei Kunden angenommen worden, gerade die 29er mit dem stark abfallenden Oberrohr garantiert ihr natürlich noch eine extreme Bewegungsfreiheit. Ja. Nichtsdestotrotz, meine persönliche Meinung ist, ich bin auch ein bisschen kleiner, also ich fahre das ein bisschen lieber, weil da fühle ich mich ein bisschen wohler dran. Es hat einfach auch ein schönes Rad in dem Moment, das du halt natürlich in verschiedenen Ausstattungen auch kriegen kannst.
Aber da gilt wahrscheinlich auch, dass man das ausprobieren muss, oder?
Definitiv. Welches? Bei allen Rädern, ob wir von E-Bikes oder sonst was. Also wir sagen immer, ohne Sattel und Kontakt geht gar nichts, aber bei diesen Rädern würde ich halt immer Test fahren. Ich würde auch einen guten Trail suchen, wo ich das Rad einfach mal mitnehme. Und ein guter Händler hat in der Nähe halt irgendwo was, wo man auch Test fahren kann. Das gleiche gilt für ein E-Bike. Also ich kenne einen sehr großen Händler in Wilhelmshaven, ganz im Norden. Mhm. Der schickt halt immer seine Kunden Richtung Nordsee. Das ist ein kleiner Weg, Wilhelmshaven ist direkt dran. Warum macht er das? Weil die extrem Gegenwinter haben.
Ah ja.
So, er schickt die dann halt los mit den E-Bikes und lässt die auf 2, 3 Typen fahren und sagt so, ihr fahrt jetzt mal bitte diese Strecke, die ist ungefähr 5, 6 Kilometer lang. Da kann man es auch mal austesten. Hin und zurück ist ein bisschen mehr. Die haben nur Wind im Gesicht und merken plötzlich den Vorteil. Auch wie man schaltet plötzlich, da kommt ganz viel plötzlich so auf einen Punkt, weil die kommen sonst nicht weiter. Und das ist halt auch im sportiven Bereich. Also wenn ihr das nicht irgendwo in einer sehr ähnlichen Umgebung gefahren habt, macht das alles auch keinen Sinn. Das ist der Bereich halt auch, Laufradgrößen, sehr flache, Streben hinten auch, die extrem flexen. Also,
ich wollte gerade fragen, kann das was? Federt das?
Das flext sehr stark, ja. Ich habe das mal gesehen, also das gibt so viel. Mhm. Also ist extrem stabil. Hier halt noch eine Aussparung, falls man irgendwann mal eine ferngesteuerte Anhebung haben will, ein Remote. Das ist schon reingelassen, sonst alles innenverlegte Züge natürlich. So, wie ihr seht, alles 29er in allen Bereichen. Die Raven-Serie ist die Hardtail-Serie von uns. Die gibt dann immer runter von 1.0, 2.0, runter bis 6.0, ist eine Ausstattungsgeschichte. Da geht es um Laufräder, seht ihr auch, da geht es um Schaltung, da geht es um die Federgabel. Und gerade über Laufräder, wisst ihr, denke ich auch, kann man extrem viel justieren am Gewicht. Weil ich weiß, Carbon-Laufräder, es ist einfach unglaublich, wie das nach vorne geht.
Sind die dann alle aus Carbon oder gibt es da auch andere Materialien?
Also die Laufräder sind unterschiedlich, je nachdem, was du hast, aber nee, die ganzen Rahmen sind alle Carbon.
Das sind andere da vorne, oder?
Müssen Whistler sein, das sind alle. Das ist Alu, ganz klassisch. Okay. Das ist so. Das ist aber auch natürlich, man arbeitet ja mit verschiedenen Preissegmenten und Preispunkten. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Du hast hier einen 4.0, da kannst du schon für 1000 Euro tätig werden. Währenddessen das Raven, das 7.0, das günstigste, naja, das kostet schon 800 Euro mehr. Ne? Das ist einfach der Unterschied. Aber es ist natürlich auch eine ganz andere Art von Technologie, die unsere Rahmenentwickler hier investiert haben. Der Rahmen ist überall der gleiche.
Ja, das sieht schön aus.
Ja, auch wirklich mit einem stark abfallenden Oberrohr, die wirklich extrem flachen Streben, die sehr, sehr stabil sind. Also auch wenn die flexen, die sind perfekt.
Nee, weil gerade beim Hardtail soll ja auch ein bisschen dämpfen.
Ja, klar.
Da bietet sich das ja an, wenn man den Werkstoff schon hat.
Okay.
Könnt ihr, was passiert nach dem Gebrauch mit dem Carbon? Ist ja so ein Thema. Die ersten Recyclinganlagen haben aufgemacht.
Ja, gut, die kriegen wir ja nicht zurück. Also,
was kann der Kunde damit machen? Oder ich weiß nicht, andere Hersteller, irgendwo habe ich gelesen, es gibt jemanden, der die Rahmen auch zurücknimmt.
Nee, das machen wir nicht. Also wir haben ja immer den Fachhändler dazwischen und die Kaufverbindung ist ja immer zwischen Fachhändler und Kunden. Ich habe es noch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, dass auch Rahmen zurückgegeben werden.
Deswegen will ich auch keinen Namen nennen, bevor ich Quatsch erzähle.
Müsste man mal drüber nachdenken, haben wir aber noch nicht in der Diskussion bei uns.
In Stahle, glaube ich, ist das. Da hat ja so eine Recycling-Firma aufgemacht, die eben alle möglichen Arten. Es kommt ja immer mehr Carbon auf uns zu, jetzt wenn sie Autos auch mittlerweile draus bauen.
Richtig. Aber, weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht zu und möchte auch nicht spekulieren. Aber muss man drüber reden, klar.
Das wird sich dann auch zeigen.
Ja. Gehen wir Fokus einmal rüber. Ja. Jetzt kommen wir hier. Wir haben natürlich auch viele von den Trekking- und Urban-Rädern hier. Auch von der Geometrie her, die natürlich so in der Stadt halt ein bisschen anders. Also, ich habe das mit dem Veldrive mal gefahren, mit dem Riemenantrieb. Unglaublich viel Spaß gehabt. Also sehr wartungsarm, geht unheimlich nach vorne. Sehr sportliche Sitzposition, Scheibenbremsen dran, macht sehr viel Spaß. Sind unsere eigenen Laufräder, Konzept ist unsere Marke. Also wir entwickeln da teilweise auch eigene Sachen, weil es aus Erfahrung heraus.
Mir ist da vorhin was aufgefallen, wollte ich eigentlich schon ganz lange bei Kalkow sagen, dann ist mir es wieder entfallen. Mir ist es jetzt wieder eingefallen, wo ich sehe, ist der Riemenhype weg.
Wie der Riemenhype weg?
Der Riemenhype, also dass plötzlich Riemen drin sind. Ich sehe wieder mehr Ketten. Also da sehe ich einen Riemen oder differenziert sich es einfach?
Also wir hatten letztes Jahr, ich bin gerade mal am Überlegen bei den Modellen, wie viel wir letztes Jahr mit Riemen hatten und dieses
oder jetzt,
Jahr.
Ich muss nicht Derby-Cycle sein, aber von der Wahrnehmung her, dass irgendwie, oder vielleicht...
Also das war vielleicht der Neuigkeitswert, glaube ich, einfach. Ich glaube, es ist jetzt schon gang und gäbe. Man muss einfach mal gucken, also was es auch wirklich bedeutet mit dem Riemenantrieb. Wir haben jetzt, glaube ich, 2-3 Modelle damit. Aber das ist einfach eine Nische. So, ob der sich breit durchsetzt, kann ich nicht sagen. Könnte sein, aber wird sich jetzt zeigen. Ich finde es toll, auch langfristig toll, also, weil wenn du den ein, zwei Jahre fährst, der ist picobello. Vielleicht hatte ich auch Glück, aber ich finde den wirklich eine tolle Geschichte. Man muss gucken, ob die Spannung gehalten wird. Da habe ich mal was von gehört, aber das ist mehr so Hören von. Müssen wir mit unseren Technikern mal reden, aber jetzt, wenn man sich hier anguckt, wie viele Modelle wir davon haben, dann ist es vereinzelt, definitiv.
Also 20 other bikes, with a nicer frame, whatever, but it is
der leer? Nein,
ja. Segment, was bei uns immer wichtiger wird, Crosser, Cyclocross. Mhm. Früher Querfahrt ein, ist ein bisschen moderner geworden, der Begriff. Jetzt halt auch ganz neu mit Scheibenbremse erlaubt, laut UCI. Für uns natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, wo wir sagen, damit kannst du viel besser bremsen als mit den alten, berühmten, etwas aufgepimpten Cantilevers,
ja, ja.
Wo sich dann halt ganz schnell der Dreck sammelt. Wir haben ein Team, das ist das Rafa Focus Team, die von Cyclocross im World Cup. Das heißt, von denen kriegen wir extrem viel Feedback. Wir haben zwei Rahmengeometrien, einmal den neuen Alu-Rahmen, den ihr hier seht, auch mit innen verlegten Zügen und das gleiche im Prinzip aus Carbon. Also ich bin es mal gefahren, ich finde es einfach eine schöne Alternative gerade im Winter. Ich finde, das ist das ultimative Winterrad. Man kann auch relativ problemlos da Schutzbleche dran machen. Ich finde das einfach ein wunderschönes Rad auf der Straße und dann natürlich auch im Gelände. Das sind die Carbon-Varianten. Das ist das Team. Das ist auf jeden Fall ein Segment, was auch immer stärker kommt.
Und die mit der UCI. Ich habe mich oft gewundert, warum denn keine Scheibenbremsen rankommen, weil ich persönlich nur noch Räder mit Scheibenbremsen benutze, weil es einfach lästig ist, die mal von Einstellarbeiten ganz zu schweigen. Aber also war tatsächlich irgendwie verboten aus irgendwelchen Gründen,
die sich leider auch nicht voraussagen. Die ich leider nicht weiß, aber im Prinzip, ich habe es auch nicht verstanden. Und ich mache mit euch, ich wette, dass in 2 Jahren die auch ein Rennräder gibt, spätestens. Auch von der UCI genehmigt. Ja. Können wir uns gerne hier wieder treffen. Bin ich ganz sicher. Und ich kann mir auch.
Ich würde da nicht dagegen wetten.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Hersteller da schon bei sind, die umzusetzen.
Ja. Gut, man, die Technik ist da, wo man die ranschraubt. Ja. Vielleicht wird sie noch ein bisschen aerodynamischer.
Aerodynamischer.
Das sind die Preisträger. Okay. Das ist im Prinzip, da sieht man es vielleicht in der Team
aus. Gestern noch den Preis gewonnen. Salco Max. Ganz neues Zeitfahrrad haben wir jetzt gerade hier mit dem Zeitfahrguru Walser entwickelt in der Schweiz. Auch unser altes Max, also unser E-Cycle entwickelt. Gehen wir vielleicht da nochmal mehr Platz, ist gleich andere Ausstattung. Ganz neue Geometrie, gerade im Bereich Steuerkopfintegration, gerade Linien. Versucht gerade wirklich alles zu integrieren, was möglich ist. Aber gleichzeitig halt auch eine vernünftige Fahrbarkeit herzustellen. Weil man kann aerodynamisch noch viel machen. Das Ding muss ja auch fahrbar sein. Wird jetzt von unserem Team Arche Désert in der World Tour getestet, ist auch schon gefahren worden. Jetzt wird nicht ganz, ganz toll präsentiert von uns, auch mit den integrierten Bremsen jetzt. Völlig neuer Rahmen, wirklich State of the Art in ganz Bereich.
Sieht cool aus.
Seht ihr nochmal die einzelnen Erklärungen, die wir da auch noch zu haben, auch mit den integrierten Bremsen. Ich meine, die Kollegen von Cervelo drüben haben das natürlich noch stärker integriert. Die sind eine Zeitfahrt-Triathlon-Marke, muss man ganz klar so sehen.
Mhm.
Aber bei uns geht es ja darum, auch wirklich für unsere Teams die richtigen Räder zu haben. Und dieser Alco Chrono Max ist halt einfach das Teamrad für Arche Désert jetzt. Und man sieht das, jetzt sind die, glaube ich, Vektor, oder?
Ja.
Dann sieht das so aus halt in der Rennausstattung. Und wird von denen jetzt auch gefahren. Hier geht es natürlich ganz klassisch auch wirklich um jedes Gramm. Und dafür haben wir gestern.
Das kauft man sich, wenn man bei welchen Rennen setzt man das als Privatmann ein?
Triathlon. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, wenn ich gerne Zeitfahrmaschinen habe, aber das ist natürlich eine Lenkeigenschaft. Brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Alleine Kurvenfahrt mit dem Rad muss man können. Und das muss auch. Der geht gar nicht. Das muss halt auch dann auch wirklich dem Zweck, es ist ein klassisches Triathlon-Rad. So, und Zeitfahrrad für Profis. So, das heißt also, der Triathlon-Amateur, der vielleicht jedermann macht oder sowas in der Kante, der wird sich so ein Rad kaufen.
Ja, da ist ja sogar ein recht günstiges, habe ich gesehen. Unter 3.000 Euro habe ich das gesehen.
Also, das ist aber halt auch bei Focus, wo wir sagen, das ist halt auch eine Preis-Leistungs-Geschichte, die uns ja wichtig ist, dass sie halt auch bezahlbar noch bleiben. Mhm. Wenn du jedermann bist, der vielleicht 3 Triathlon-Sachen macht, nebenbei noch sehr viel trainiert, was natürlich auch eine Geschichte ist, Triathlon ist ja auch was vom Kopf, ist ja mental immer sehr wichtig, dann muss das irgendwo auch bezahlbar bleiben. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel dagegenüber das P56 anguckt, klassische Aero-Geometrie, das ist ein reines Zeitfahrer-Triathlon. Das ist im Prinzip die Antwort dann von Cervelo. Ja. Auch mit den eingebauten Magura-Bremsen, die jetzt völlig abgedeckt sind. Das ist eine andere Art der Integration, ganz klar. Bin ich teilweise mal gefahren, muss ich sagen, muss man sich sehr dran gewöhnen. Also ich fahre Rennrad, ja, und ich fahre Mountainbike. Ich habe noch nie auf so einem Zeitfahrrad gesessen. Und das fand ich am Anfang extrem schwierig, sich dran zu gewöhnen. Ist aber ein unheimlich stabiles Rad. Also wenn man da Geschwindigkeit mit aufgenommen hat und kommt mit der Lenkweise klar und auch wie man sich dann wirklich in die Kurve legt, ein perfektes Fahrrad. Ihr seht, die sind sehr stark im Aero-Design tätig. Die haben halt verschiedene Serien, die S-Serie, die P-Serie und die R-Serie. R-Serie ist im Prinzip für ihr Team. Die haben ja mit Garmin ihr eigenes Team. Das RCA, was der Kollege da gerade in der Hand hält, ist gestern ausgezeichnet worden. Ganz reduziertes Rad, sehr, sehr leicht, also eine unheimlich tolle Waffe. Und jetzt kommen wir zu Cervelo. Das Rahmenset kostet um die 8.800, das Rahmenset.
Von dem hier?
Von dem RCA, was da gerade auf dem Boden
steht. Weil so wenig draufgeklebt ist.
Weil es, glaube ich, einfach ganz leicht ist und eine unheimliche Streitigkeit. Das sind aber Spezialisten, die Jungs, die haben wirklich, die Jungs aus Toronto haben da wirklich eine ganz, wir können mal hingehen.
Ja,
also, könnt ihr, nimm mal hoch. Ich meine, ihr müsst es ja prüfen. Ich kenne das ja. Guck mal. Also, das ist wirklich unheimlich hohe Streifigkeit, der hier gewichtet wird, sodass du damit auch klassisch in der Wind fahren kannst. Das ist wirklich gewichtet.
Darf ich auch mal anfassen?
Natürlich. Wow. Wo macht dann Cervelo zum Beispiel seine Rahmen? Ist das dann auch?
Die meisten kommen aus Asien.
Ja. Von der Fertigungstechnik sind sich die da gleich, also rein von den Formen oder so, wie das gemacht wird? Oder?
Ich glaube, das kann ich dir schwer sagen, muss ich sagen, weil da bin ich zu wenig drin. Ne? Da würde ich dir auch mit Sicherheit was Falsches erzählen. Aber wenn du Interesse hast, kann ich dir gerne mal die Telefonnummer von unserer Technik geben. Und die sind da sehr offen, die können auch gerne was zu erzählen. Ich kann dir erzählen, ungefähr wie so ein Rahmen gebacken wird, auch die Unterschiede. Da würde ich eher was Falsches sagen, das macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Aber das ist halt einfach der Unterschied von Cervelo jetzt in diesem Bereich. Ich finde ein sehr sauberes Rad von der Linie her, wobei das natürlich nicht so schön ist, weil das Rad ist abgegangen. Ich bin es noch nicht gefahren. Ich würde euch da gerne von vorschwärmen, ich weiß nicht, aber ich finde es halt optisch einfach, wenn man sehr reduzierte Räder mag, einfach ganz toll. So, und dazu im Vergleich zeige ich euch jetzt mal, dass das Focus da hat. Das ist, wie gesagt, Rahmenset um die 8.8. Mhm. Das heißt, entsprechende Laufräder, könnt ihr euch vorstellen, wenn da vernünftige Visions, Mavic, vielleicht sogar Lightweight dran sind, dann geht das schneller. So, und hier hat jetzt... neues Rad nachgelegt, das Isalco Max. Außen verlegte Züge zur Gewichtsreduzierung. Dieses Rad ist das teuerste Rad im Prinzip, was Focus jetzt hat. Gehört zu den Top 3 leichtesten Rädern in der Welt. Top 3, Top 4 kann man sich mal drüber streiten, das ist natürlich eine Marketinggeschichte. Sehr steifes Fahrrad, eine absolute Neuentwicklung. Hat in der Top-Version ein Gewicht von 5,4 Kilo. Das ist gar nichts. Ist unglaublich steif und hat aber, und das ist toll, überragende Gelenkeigenschaften. Da muss man ja immer so eine Mischung finden, dass man das einigermaßen hinkriegt. Ist jetzt schon vom Team Arche d'Isère gefahren worden, die waren begeistert, haben es aber noch nicht im Rennen gefahren. Hier trifft sich jetzt gerade mit diesem Rad, trifft sich Cervelo und Focus, weil das natürlich dann auch den gewissen Preis noch hat. Das ist so, das ist mit Julian Kern von Arche d'Isère, das ist der Profi, der fährt bei denen mit. Hat gerade die Sage Classics gefahren, aber hatte leider eine falsche Gruppe. Das heißt, das ist so im Prinzip die Antwort von Focus darauf. Das heißt, Focus konzentriert sich wirklich auf höchste Ansprüche im Bereich Rahmenbau. Die gehen jetzt auch wirklich im Bereich Leichtigkeit, gehen die nochmal ein Stück weiter. So, das seht ihr auch an der Fibula-Bremse. Das ist halt was ganz Spezielles. So. Das ist das, was Focus jetzt gerade ausmacht. Auch gerade ganz neu präsentiert worden. Bin ich gefahren, unglaublich. Also ich habe bei solchen Rädern, die kriegen wir jetzt nicht hoch, aber das ist schon vom Gewicht her sehr ähnlich dem RCA, was ihr gerade in der Hand hattet.
Ja.
Hat aber dann einen anderen Preis, das ist ein Vollpreis hier. Da sind die Räder mit drin. Aber das sind andere Sphären, wir reden jetzt über ganz andere Sachen jetzt quasi. Das muss man dann halt einfach auch da wissen. Das hat auch hier die Entwicklung weitergeht. Natürlich noch zu mehr Leichtigkeit, noch aber eine Lenkbarkeit und halt auch noch, damit du einfach eine Wettbewerbsfähigkeit noch hast. Wettbewerbsfähig müssen die sein, sonst funktioniert das Ganze nicht.
Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie weit Straßenrad, Wettkampfsport jetzt Wettkampf im Amateursport oder sowas verbreitet ist, was da an Rädern im Jahr umgesetzt wird.
Schwer zu sagen, aber ich fang mal hintenrum an. Ich fahre mal diese Jedermann-Rennen mit, wo du halt so mehr trainiert oder weniger trainiert ist. Man sagt ja immer, Leute, die in der Radindustrie arbeiten, fahren am wenigsten Rad, weil sie dann doch ein bisschen vor den Messen zu viel zu arbeiten haben. Das stimmt und stimmt auch nicht. Also insofern, wir fahren die Räder auch oft. Ich habe jetzt gerade in Hamburg nicht mitfahren können, aber ich habe in Berlin die Velotons mich mal mitgefahren, 120 Kilometer. So, in Hamburg waren, ich wohne in Hamburg, haben 22.000 Rad teilgenommen. Ich bin jetzt die 155 gefahren oder wollte ich fahren, habe ich nicht geschafft, weil meine Hand ein bisschen kaputt ist. Wenn man sich da den Startblock mal anguckt, die 155er fahren vielleicht 3.000, 4.000 Leute. Das sind so Startblöcke, das sind so 500er Blöcke. Ja, also 5.000 waren es gewesen. Und guckt dann, was die Leute für Räder fahren. Dann sind da ganz oft Räder so ab 3.000 Euro. Das ist so ein Liebling, damit fährt man dieses Freizeitvergnügen Rennradsport. Ich sehe es auch, wenn ich in Hamburg am Deich lang fahre, was am Sonntag da für Räder langfahren und wie viele Leute jetzt plötzlich Rennrad fahren. Das ist die wachsende Branche. Die hat auch völlig weh, also die hat fast nichts mit dem Rennradsport, dem Profitum und den Dopingskandalen zu tun. Die fahren einfach gerne Rennrad. So, und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass diese Leute nicht nur diese Räder zu dem Preis fahren, sondern ich sehe, das ist in Bremen, in Nordrhein-Westfalen, in München, diese ganzen Jedermann-Rennen kommen und die immer größer werden, dann ist das einfach die Bewegung, für die auch solche Räder da sind. Das ist natürlich die ganz oberste Spitze davon. Wir sprechen jetzt aber von zum Beispiel so einem Kajo Evo. Im Prinzip etwas abgesenktes Oberrohr, ein bisschen bequemer zu fahren. Das andere ist natürlich überstreckt, könnt ihr euch vorstellen, weil das Oberrohr doch nur ganz wenig Slope war. Das ist halt ein bisschen mehr. Da fahre ich auch gerade. Unglaubliche Rennmaschine, macht richtig viel Spaß, gute Ausstattung, aber ein bisschen bequemer zu fahren, gerade wenn du längere Strecken machst. Ne? Der typische Sommerfahrer, der sagt, komm, ich komme um 6 nach Hause und ich schalte mal viel zu aufs Rad. So, ich fahre mal meine 50, meine alte Route. 50 Kilometer, schwitze ich ein bisschen, aber ich möchte halt ein gutes Rad haben. Da kannst du natürlich bei dem Culepo angreifen, was irgendwie, das sind die Alurahmen, die dann halt, ich sag mal so, zwischen 800 und 1300 kosten. Mhm. Und du sagst, ich brauche halt jetzt hier das Kajo Evo 3.0. Du bist mit 1700 dabei, 1900 dabei, das hier ist jetzt 1900. Das sind einfach Räder, du kannst natürlich von den Schaltungen her, der hat eine Chorus drauf, ja. Kannst du natürlich aber für, ich sag mal, 2.300, 2.400 Euro eine super Rennmaschine bekommen. Und dann, deswegen erzähle ich euch das, das ist natürlich auch eine Sache, wo ich sagen würde, ja, ist viel Geld, aber dann interessiert es mich auch. Also wenn ich mir das mal kaufen will, dann gebe ich das Geld dafür aus, das sind dann nicht 9.000 Euro. Und das kaufen viele von den Leuten natürlich, die in den Startblöcken stehen. Mhm. Aber es werden immer mehr, die extrem teure Räder haben. Also wenn ich in diesen Blöcken stehe, ich habe in Berlin gestanden, ich habe nur Cervelo-Räder gesehen. Ich habe gedacht, Leute, woher kauft ihr euch das? Und ich weiß ja, was die kosten, ich weiß, wie die hergestellt werden. Ich arbeite mit den Jungs sehr eng zusammen, ich habe nur Cervelo-Räder gesehen. Und da gibt es zwei Gruppen von Leuten. Das ist die eine Gruppe, die Cervelo fährt, also in diesen Rennen jetzt, das hat nichts mit der Marke jetzt zu tun. Also fahren wir das mal andersrum. Es gibt zwei Gruppen von Leuten, die diese extrem teuren Räder fahren, das ist vielleicht nicht Cervelo. Die einen fahren damit und platzen nach 50 Kilometern, sind tot. Die fahren los wie die Hölle und sind nach 50 Kilometern tot. Die kriegst du alle. Und die anderen sind diese seligen 40 bis 50, die extrem viel Fahrrad fahren. Und für die es einfach wert ist und für die es einfach ein Freizeitvergnügen ist, dafür geben die das Geld aus. Und das ist die wachsende Bewegung. Ja, das ist ein absoluter Trend. Und das wird immer größer. Sonst hätten wir auch nicht so viele verschiedene Modelle. Also vom Einstieg bis hier 9.000, sodass du halt natürlich dann noch irgendwo in Volumen reinkommst. Das wird ein Volumen. Also Mountainbike und Rennrad in diesem Bereich sind Volumengeschäft geworden. Es gibt viele Anbieter, aber verkauft sich sehr gut. Und das Kajo Evo ist absolut Verkaufsschlager. Weil das hat so ein, das ist halt ein gutes, ein sehr gutes Mittelklasse-Modell. Alles innen verlegte Züge, sehr gute Ausstattung. Und ja gut, wenn du sagst, du möchtest halt dann irgendwie keine Fulcrum drauf haben, ich meine Laufräder kann man sich überall kaufen, das ist das Problem. Und ich kenne auch kein Originalrad fast in diesen Startblöcken. Da ist dann halt mal ein bisschen lightweight.
So. Ja gut, da gibt es halt zu Weihnachten mal ein neues Teilchen.
Oder du hast halt eine Vision 404 drauf, wo du beim ersten Seitenwind im Graben landest, weil Leute nicht gewohnt sind, das zu fahren, weil die halt so tief reingehen. Ist ein sehr charmantes Business gerade, wo du jetzt auch siehst, dass die Leute einfach sagen, Radfahren macht mir auch Spaß. E-Bike fahren immer stärker, die Leute auf den Sattel kriegen ganz andere Klientel, aber die gehen auch auf den Sattel. So, und dann gibt es noch die Klientel, die jetzt Mountainbike fahren. Das heißt halt, guck dir zum Beispiel im Harz an. Im Harz wurden jetzt gerade die ganzen Mountainbike-Trails fertig gemacht. Super geil, die Volksbank Arena, alles tippitoppi ausgeschildert. Da ist am Sonntag die Hölle los. Mhm. Auch das ist das gleiche im Grün. Das sind so im Prinzip die Trends im Rennradbereich. Und was ich euch zeigen wollte, waren auch die Bandbreite. Jetzt auch finanziell gesehen.
Ja.
Und ihr könnt euch denken, dass wir da in dem Moment als großer Hersteller das natürlich auch nur anbieten, wenn sie es verkaufen müssen.
Ja, genau.
Ihr seht, in welchem Bereich wir das hier haben. Und das gleiche gilt für Cyclocross, deswegen geht das für halt auch für Cyclocross an.
Siehst du es eben, das hast du ja. Ne?
Ja, das ist ganz.
Das ist im Prinzip
schön,
dieser Bereich jetzt.
Du bist hier auf der
Wir können ja noch mal einmal kurz zur Rallye rübergehen.
Ja.
Dann könnt ihr mal einmal noch mal kurz gucken.
Ja.
Und
was das fällt nicht ganz so aus.
Nee. Das hab, ich habe ja jetzt nur mal Pulver verschossen. Dann können wir da noch mal ein bisschen. Rallye und Iwega machen jetzt ein bisschen kürzer, weil wie gesagt, die Details sind halt wichtig. Wenn sich jetzt nur mal das Design von diesem Non-E-Bike anguckt, dann sieht man, was die haben, eine sehr englische Sprache. Die versuchen halt sehr stark mit so britischen Akzenten zu arbeiten. Natürlich haben die halt ihre Berufssättel da drin. Die haben halt eine sehr klassische Designlinie halt dann auch dabei.
Das ist nicht der vegetarische, oder? Hm? Das ist nicht der vegane Sattel, oder?
Nee, der ist ein bisschen nachempfunden. Wir nennen den immer Brooks-Sattel. Also das ist im Prinzip...
Nein, Brooks-Sattel ist ein nicht aus Leder.
Ja, genau, ja, das ist der ohne. Nee, das ist der nachempfundene. Genauso wie bei den teilweise Griffen bei diesen City-Rädern. Die sind ja auch immer, du denkst so, Mensch, das ist ja, ist das wild, was ist denn das für ein Leder? Ist natürlich auch im Prinzip ein aufgerolltes Plastik. Und wenn ich euch das mal zeigen kann,
übrigens ein interessanter Begriff, Non-E-Bike.
Ja, es gibt halt bei uns eine Segmentierung, wo das Ganze aufgestellt ist. Es gibt nur E-Bike und Non-E-Bike. Das ist zum Beispiel jetzt ein klassisches Non-E-Bike, was aber auch so wirklich auf die klassischen Designpunkte runtergebrochen ist. Es hat halt irgendwie mit der Haptik hier eine ganz schöne Dekorlinie drauf. Stargabel, dicke Kojak-Reifen drauf. Das hatten wir letztes Jahr angeboten als Lastenfahrrad. Der hatte vorne noch einen großen Korb, wo ihr was anbieten könntet. Sehr, sehr reduziert. So, das sind so die Räder, die halt auch im Bereich Rallye halt eine andere Designsprache haben. Also das gibt es zum Beispiel nicht von Karl Popp. Also es gibt nie eine 1-2-1-Spiegelung. Mhm. Das wird auch von den Marken logischerweise nicht funktionieren. Im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede. Das heißt aber nicht, dass die plötzlich ganz andere Motoren haben. Mhm. Da macht es ja wieder Sinn. Die haben natürlich die Impulsmotoren. Weil das wäre ja kein Sinn. Die haben andere Rahmengeometrien und haben auch andere Rahmen teilweise entwickelt. Bloß, wenn wir im Bereich E-Bike darüber reden, dann sind es natürlich irgendwo auch die gleichen E-Bike-Motoren. Jetzt mal gerade gucken, ob ich euch die Club-Serie zeige, dann sind wir auch einigermaßen.
Ja, ich habe ein E-Bike gesehen, das ist ja das, was wir vorhin hatten.
Kompakt. Ja, genau. Die gibt es natürlich auch von Karl Popp. Da haben wir die Rahmen übernommen. Das ist natürlich, es ist Kompaktrahmen. Da brauchst du keinen neuen entwickeln, da kannst du noch mitnehmen. Der hat halt einfach hier ein anderes Design, eine andere Ausstattung. Das waren die ersten von den Kompakträdern, die letztes Jahr in Rot waren. Da hatte Karl Popp noch gedeckte Farben. Die haben jetzt auch gelernt, ich habe gesehen, die waren orange. So, also die befruchten sich sehr gut, die Marken. Wenn man jetzt mal darüber geht, sieht man, was ich mit britisch meine, so vom Aussehen. Die halt sehr stark halt mit dunklen Akzenten spielen. Das ist ein echter. Wieder mit dem Puls-Mittelmotor drin, aber eine ganz, ganz andere Designsprache. Auch gerade das erste Rad natürlich. Bisschen dunkel mit braun gehalten, sehr stark diese britischen Akzente gesetzt. Teilweise gleiche Rahmengeometrie beim E-Bike, teilweise andere, je nachdem. Wird dann halt auch gebaut in dem sehr britischen Akzent, aber dann halt aber auch nochmal in so etwas anderen knalligen Farben. Ganz andere Designsprache. Und Univega hinten hat natürlich auch Mountainbikes im perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Da sind auch 29er bei. Können wir einmal kurz vorbeigehen? Dann haben wir die Marken durch. Wow. Ja gut, wir haben ein bisschen Detail gegangen. So, hier zum Beispiel in die Wege, wenn ihr euch das mal anguckt. Heckantrieb Zion, habt ihr eben noch bei Karkow gleich am Anfang gesehen, als ich eingestiegen bin. Wird hier natürlich auch verbaut. Und wenn ihr jetzt einfach mal kurz rechts guckt, erkennt ihr sofort wieder der umgedrehte Impulsmotor. Auch hier eingebaut, in einer ganz anderen Rahmengeometrie halt, aber als Hardtail auch. Aber was halt der Unterschied dazu ist, das kostet ein bisschen weniger, das sind dann 2,9. So. Er hat dann eine bisschen andere Ausstattungsvariante. Das ist dann auch klassisch Alu, brauche ich euch nicht erzählen, sieht man sofort. Also bei denen ist halt, ich meine, die haben das Mountainbiking erfunden früher mal. Das ist eine klassische Kosten-Nutzen-Geschichte. Also du hast halt, das ist das beste Rad zum wirklich optimalsten Preis, so von der Ausstattung heute her. Das ist halt in dem Bereich Univega, wo du hier aber auch alle
von klassischen Mountainbikes bis hin zu richtig
fiesen Dirtbikes. Also wo die auch ein bisschen mit Spaß haben, wo du halt auch auf der Rampe fahren kannst. Hier auch nochmal. Wir haben sonst halt nicht nur eine Show, wo die Jungs draußen ein paar Kunststücke machen. Wir haben auch ein paar Teams, die fahren. Wir haben auch den Lake Jump-Wettbewerb gehabt. Ganz andere Zielgruppe. So. Was ich euch, warum ich euch das zeige, ist, wenn ihr euch jetzt das überlegt, was ich euch beim Focus gezeigt habe, und das jetzt mal als sportive Marke mit Univega sieht, merkt ihr einfach den Unterschied da. Und so können wir halt auch, das vielleicht so abschließend, so können wir halt auch die Marken einzeln voneinander abgrenzen. Cervelo, Focus Univega. Relic Halka vielleicht teilweise manchmal ein bisschen schwieriger, aber kriegt man ganz gut hin, weil es halt einfach von einer ganz anderen Designlinie herkommt und eine völlig andere Rahmengeometrie hat. Außer vielleicht bei einigen, wie dem Kompakt jetzt. So, das ist so ungefähr so die Unterscheidung, die wir in diesem Bereich haben. Und deswegen hier auch Univega, auch da haben wir ein eigenes Team, die haben auch ihr eigenes Profiteam. Musst du, glaube ich, als sportive Marke auch definitiv haben, um einfach das Feedback auch von den Leuten zu bekommen. Hier sieht man halt auch viel. Wie wir jetzt gerade in den Bereich gebaut haben. So, wenn wir jetzt nochmal über Laufradgrößen reden, da werdet ihr ja auch sehen, klar, ist auch 29er dabei, es ist 27er dabei, es ist irgendwie das Klassische, was halt auch Fokus hat. Das heißt, die Linie der Laufradgrößen, die wird mit Sicherheit ähnlich oder beibehalten bleiben. Und hier wird auch über kurz oder lang die 26er rausgehen aus dem Preiseinstiegssegment. Und dann haben wir hier genau wie bei Fokus die 27,5 und die 29er. Das ist ungefähr so das, was wir jetzt so auf die Schnelle hätten. Obwohl, Schnelle war ganz gut.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, doch 500 Räder gesehen. Ne?
Ja, also das ist halt von den Marken her das. Also ich bin jetzt hier beim letzten ein bisschen so durchgelaufen. Kalkoff war mir sehr wichtig. Fokus, wusste ich jetzt nicht, wie sportiv euch das interessiert. Da sieht man sehr, da geht es sehr stark um Rahmenbau. Also die Jungs in Stuttgart, um vielleicht mal auf deinen zurückzukommen, die sind natürlich sehr stark für Fokus tätig. Ich sage mal 80%, logisch. Die haben das Isalco mitentwickelt, das Zeitfahrrad, das Max. Die sind auch ganz stark das Chrono Max bei dem anderen Max dabei gewesen. Die haben auch das Kaio Evo entwickelt. Also das ist sehr stark und die sind auch die Freunde der Rahmengeometrie im Bereich Mountainbike.
Weil ich fange gerade auch an, mich ein bisschen mehr für Rennräder zu interessieren. Weil ich hatte früher nur ein bisschen Angst bis Respekt vor den Dingern. Ich fand sie schön zum Teil, aber wollte eigentlich nicht damit fahren. Aber jetzt,
okay.
Aber jetzt brauche ich ausleihen. Ein bisschen, wenn ich mal mit dünnen Reifen fahre, das ist schon wild, da fährt man einfach mit mehr Spaß den Berg hoch.
Ja, erstens das.
Und man muss,
Also ja, man fährt mir viel Spaß hoch und es macht noch mehr Spaß, da runter zu fahren und dann zu gucken, wie die Lenkeigenschaften sind. Klar, die Dinger sind leicht, klar, sie sind auch sehr steif. Steif, wenn du halt hochgehst und du merkst, wie du halt dann deine Kraft abgeben kannst. Aber wichtig, bergunter, wie du in den Kurven fahren kannst. Deswegen werden die ganzen Räder ja auch von den Jungs überall in den Alpen und sonst wo getestet, von Stelvio bis sonst wohin, wo du da wirklich nur Serpentin fährst, um einfach ein Fahrgefühl dazu zu kriegen. Deswegen, draufsetzen, probieren. Guck, wer in Stuttgart einen Händler, guck auf die Focus-Webseite, guck, wo die einen Händler haben, da ist eine Händlersuche drin. Und ich würde mich einfach mal draufsetzen für eine halbe Stunde, so habe ich das auch mal gemacht. Gut, ich bin jetzt natürlich irgendwo in dem Bereich, wo ich mir das Rad nehmen kann und dann auch mal testfahren, muss ich auch, weil sonst könnt ihr euch das nicht erzählen.
Ja.
Weil, wenn ich das selbst nicht gefahren habe, kann ich euch schwer erzählen, wie ich das anfühle.
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr zur Marke und zu den Produkten findest du im Web unter www.sram.com. Ich buchstabiere www.sram.com.